Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Blicken wir an dieser Stelle aber erst noch einmal zurück, und zwar zurück auf die Geschichte der Hautpilzerkrankung. Wann haben Menschen die überhaupt als Krankheit erkannt und wie wurden sie über die Jahrhunderte behandelt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Peter Meiser gesprochen. Er war leitender Oberarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Uniklinikum Gießen und Marburg, ist inzwischen im Ruhestand und hat sich in seinem Berufsleben auch intensiv mit der Historie von Pilzerkrankungen beschäftigt. Herr Meiser, von vielen Erkrankungen, da ist ja bekannt durch Berichte oder Gemälde zum Beispiel, dass sie die Menschheit schon seit Jahrhunderten begleiten. Die durch Bakterien verursachte Pest oder Lepra, aber auch Influenzaviren sind da bekannte Beispiele. Gibt es denn auch historische Belege für Pilzerkrankungen der Haut, die die Menschen in der Vergangenheit schon geplagt haben?
Ja, gibt es. Pilze, wie wir sie heute definieren, waren natürlich noch nicht bekannt. Aber schon in der Antike gab es schriftliche Hinweise, zum Beispiel bei Galen, Hippokrates oder Celsus, aber auch Abbildungen. Und da möchte ich auf eine Erkrankung eingehen, eine Kopfpilzerkrankung, die in früheren Jahrhunderten sehr, sehr bedeutsam war. Sie hieß Favus oder Erbgrind und wird verursacht bestimmte Fadenpilze. Die Erkrankung war aufgrund der nach Mäuseurin stinkenden Schuppen und Krusten auf dem Kopf und des bleibenden Haarverlustes für die Erkrankten sehr stigmatisierend. Wir können sie aber heute auf Bildern von niederländischen Meistern des 17. Jahrhunderts erkennen. Dazu möchte ich ein Beispiel anführen. Wenn Sie mal nach Amsterdam kommen, ins Historische Museum, dort hängt ein Gemälde von Ferdinand Bol. Das zeigt die vier Regenten des Leprosenhauses und im Randbereich ein kleines Kind, was wohl in dem Leprosenhaus betreut wurde, mit den typischen Kopfpilz-Favus-Symptomen. Das heißt, man konnte damals also noch nicht zwischen erregerbedingten Erkrankungen wie Lepra, Leprosenhaus, diesem Favus und nicht erregerbedingten Erkrankungen wie der Psoriasis, Schuppenflechte unterscheiden. Alle, die diese Symptome hatten, waren aussätzig und wurden in diesen Leprosenhäusern zusammengefasst und von der Gesellschaft isoliert.
Sie haben jetzt schon die Stichworte aussätzig und Stigmatisierung genannt. Wie wurden diese Pilzinfektionen also damals wahrgenommen? Inwieweit wurden die als Krankheit begriffen?
Also indem man diese Patienten aussonderte, war eine Ansteckungsgefahr schon erkannt. Aber Erreger im heutigen Sinne, die kannte man nicht. Nach damaliger Auffassung gab es ein sogenanntes Miasma, eine Materie, die durch faulige Prozesse in Luft und Wasser entsteht. Denken Sie zum Beispiel an die Pestärzte, die ja oft mit diesen schnabelähnlichen, mit Kräutern gefüllten Masken vor dem Gesicht dargestellt werden. Das sollte vor diesen Ausdünstungen Miasmen schützen. Generell waren im Mittelalter aber Krankheit und Seuchen göttliche Strafen für begangene Sünden. Und wenn einer genas, dann war das Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Mhm. Hierzu vielleicht ein weiteres Beispiel, ein Bild des spanischen Barockmalers Murillo. Die heilige Elisabeth, die Aussätzige heilt, und wieder sind dargestellt favuskranke Kinder.
Wann hat sich denn diese Einordnung speziell für Hautpilzinfektionen verändert, also vom Gottesfluch zu einer heilbaren Erkrankung?
Das war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es war eine andere analytische Denkweise und auch die Nutzung der besser werdenden Mikroskope. 1839 hat Johann Lukas Schönlein, einer der damals in Deutschland führenden Mediziner, den Erreger des Favus in Favusschuppen entdeckt und dies zusammen mit der Zeichnung eines mikroskopischen Präparates veröffentlicht, also damit den Grundstein gelegt.
Können Sie das noch erweitern, auch auf andere Hautpilzerkrankungen?
Ja, im Folgenden wurden weitere Hautpilze entdeckt. Das war sozusagen wie ein Funke, der die ganze Wissenschaft neu beeinflusst hat. Zum Beispiel Grubi in Paris, der dann Microsporum canis, wie wir ihn heute kennen, entdeckt hat. Also das war sozusagen die Initialzündung einer weiteren Erforschung der Pilze.
Sie haben es auch schon kurz angesprochen. Welche Rolle haben dabei die neuen oder erweiterten analytischen Möglichkeiten zur Diagnostik oder auch das Wissen um Ansteckungsprozesse gespielt?
Ja, auch da bleibe ich mal ein bisschen bei dem Favus, der Kopfpilzerkrankung, die ich ja schon angesprochen hatte. Denn ein weiterer Forscher, Robert Remack, er war Schönleins Kollege und Mitarbeiter, konnte den Erreger dann auf Apfelscheiben sogar anzüchten, das war was völlig Neues, und sich mit dem gezüchteten Pilz selbst infizieren. Das war mutig, weil es ja noch keine richtige Therapie gab. Das, was wir heute kennen unter den Kochschen Postulaten, hat Robert Koch dann später für die Bakteriologie aufgestellt. Also dass man einen Erreger aus den Veränderungen einer Erkrankung isoliert, ihn im Labor anzüchtet und dass die Symptome erneut auftreten nach Verimpfung, waren durch dieses Vorgehen von Remag erfüllt und Trichophyton schönii, Schönleinii, den Remag dann zu Ehren von Schönlein so benannt hat, der erste nachgewiesene pilzliche Erreger einer Infektionskrankheit des Menschen. Das war ein echter Quantensprung, der Beginn der medizinischen Mykologie.
Und nachdem also dann klar war, dass es sich dabei um Krankheiten handelte, wie sahen dann die ersten Behandlungsversuche aus?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil erste Therapien gab es am Beispiel wiederum des Kopfpilzes Favus schon vor den neuen Erkenntnissen. Man hatte beobachtet, dass wenn die Haare durch die Erkrankung ausgefallen waren, die Erkrankung sich besserte, sogar abheilte. Also hat man die Haare künstlich entfernt, und zwar teils sehr gewaltsam, zum Beispiel mit einer Pechkappe. Die wurde nach dem Aufsetzen auf den Kopf des Erkrankten und nach dem Antrocknen mit Gewalt heruntergerissen, wobei gelegentlich auch Teile der Kopfhaut wohl mit entfernt wurden. Das war natürlich für die Bereitschaft der Betroffenen, sich behandeln zu lassen, sicherlich nicht sehr förderlich. Dann hat man hochgiftiges Thallium gegeben, die Haare fielen aus oder der Kopf wurde mit Röntgenstrahlen bis zum Haarausfall bestrahlt. Das geschah sogar noch bis in die 1950er Jahre, kaum glaubhaft, und die so behandelten Kinder litten später an Haut- und sogar Gehirntumoren. Auch die verwendeten Salben und Tinkturen, die hatten tolle Namen, manchmal findet man sie noch auf dem Flohmarkt, wie Mycotox Fungistop. Enthielten hochtoxische und krebsauslösende Verbindungen wie Quecksilber, Teere und Farbstoffe, wirkten aber nicht pilzspezifisch und sind heute wegen Giftigkeit und krebsauslösenden Eigenschaften verlassen. Also Stichwort Farbstoffe, ich habe das selber noch erlebt in meinen Anfangszeiten, dass die Leute bei Fußpilz mit grün angestrichenen Füßen aus der Sprechstunde herausgegangen sind. Dieser grüne Farbstoff war damals das Medikament, um die Erkrankung zu behandeln.
Vom Erbgrind zum Hautpilz über die Geschichte von Hautpilzerkrankungen habe ich mit Professor Peter Meiser gesprochen.